Wir müssen reden, Frau Doktor. Sprechstunde mit Jael Adler.
Ich hatte Nachtdienst als Oberärztin in einer Klinik und wir mussten einen Kaiserschnitt machen bei einer Frau. Und dann war die Hebamme natürlich da als Frau. Ich war als Oberärztin tätig. Und die Anästhesistin, die Narkoseärztin, war auch eine Frau. Und wir haben mit dem Paar gesprochen und alles war geklärt. Und dann fragte sie, und wann kommt jetzt der Arzt? Das sind halt so die Sachen, das ist einfach immer noch ganz stark verankert. Also im operativen Bereich noch mehr.
Hallo, ich bin Dr. Jael Adler. Ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis in Berlin. Und hier bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten. Mich interessiert, warum wird jemand überhaupt Arzt? Mit welchen Themen wenden sich Patienten an den Facharzt? Was macht einen guten Arzt aus? Wie spricht man heikle oder schambesetzte Themen an? Und wie finden wir Ärzte eigentlich unsere Patienten so? Wie kann es gelingen, dass Arzt und Patient sich richtig gut verstehen? Außerdem beantworten wir eure Fragen in einer schnellen Sprechstunde. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen, Dr. Silke Bartens, Frauenärztin aus München. Sie sitzen jetzt hier bei mir und haben ein tolles Werk mitgebracht, ein Buch, was Sie zusammen mit Ihrem Mann geschrieben haben. Dr. Werner Bartens ist uns bekannt als Wissenschaftsjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Und dieses prachtvolle Buch heißt Frauensprechstunde. Was uns hilft, was uns gesund macht. Jetzt bin ich mal neugierig. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung.
Ich bin neugierig zu erfahren, warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
Ja, also dieses Buch ist eigentlich ein langjähriges, gedankliches Projekt schon gewesen. Seit 25 Jahren arbeite ich in Klinik und Praxis, also mit Frauen. Und über die Jahre habe ich überlegt, was könnte man denen mitgeben? Ich versuche das natürlich in der täglichen Sprechstunde, aber es gibt so viele Themen, die haben wir jetzt zusammengefasst in diesem Buch. Und vor allem ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, die Frauen sind zunehmend verunsichert. Und eigentlich soll es ein Buch sein über die Verunsicherung der Frauen, aber in dem Fall dann eine Hilfestellung zur Unterstützung. Wie kann ich als Frau wieder sicherer werden? Was tut mir gut? Was hilft mir? Da bekommt man natürlich heutzutage viele Hinweise im Internet und auch bei Kollegen. Aber das ist sozusagen ein Sammelsurium und ein Rückblick über die letzten Jahre Klinik und Praxis und über die Probleme der Frauen. Und die haben wir zusammengefasst in diesem Buch.
Und Verunsicherung, warum sind Frauen heute verunsichert?
Also mir fällt es zunehmend auf, junge Frauen wie ältere Frauen, die jüngeren Frauen, die wissen nicht mehr so recht, mit ihrem Körper umzugehen, die können ihren Körper nicht mehr gut wahrnehmen. Die kommen in die Praxis und fragen, bin ich normal? Sehe ich normal aus? Können Sie mal schauen? Und das sind Fragen, die habe ich früher einfach nicht gehört.
Also, dass die Brüste asymmetrisch sind oder die Schamlippen krumm?
Genau,
oder
zu lang, zu kurz, zu dick, zu dünn. Und das ist natürlich so eine Entwicklung, die man wahrscheinlich allgemein feststellt, aber auch Frauen in der Schwangerschaft. Ja, die sind eigentlich nicht krank, die sind schwanger und sind völlig verunsichert. Und das ist eigentlich ein Thema, so ein tägliches Thema. Und es tut mir eigentlich ein bisschen leid für die Frauen.
Jetzt haben wir doch heute so viel Information. Warum ist das heute, obwohl wir so Zugang haben zu allem, schlechter geworden? Sie haben gesagt, das ist verloren gegangen. Das ist jetzt mehr, als es war, diese Verunsicherung.
Wahrscheinlich ist es so die Flut der Information und vor allem die Schwierigkeit herauszufinden, was ist eine richtige und eine falsche Botschaft. Und dann kommt dazu, es gibt so viele Möglichkeiten in der Medizin, Tests, Untersuchungen, Fluch und Segen, sage ich immer. Die Frauen profitieren davon oder die Menschen profitieren davon, aber sie werden auch sehr stark verunsichert. Und das ist natürlich auch ein Teil unserer Berufssparte. Wir selber, wir Ärzte verunsichern Patientinnen oder Patienten zunehmend durch Tests, durch Untersuchungen, kommen wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen. Aber auch die jungen Frauen, es wird angeboten, in der S-Bahn hängt ein Plakat, Intimchirurgie oder wie auch immer, also so diese Selbstoptimierung, die immer zunehmend ein Begriff wird und die jungen Mädchen, die anfangen, ihren Körper nicht mehr so zu akzeptieren, wie er ist. Und das finde ich schon, also da muss man schon vorsichtig sein und da muss man mit den Mädchen, mit den Frauen darüber reden, was das für Folgen haben könnte. Und versuchen zu unterstützen, zu beraten. Mhm. entscheiden müssen Sie selbst, aber das ist so ein bisschen auch das Ziel des Buches gewesen.
Sie haben ja auch eine Kassenpraxis, also Privatpatienten und gesetzlich Versicherte.
Genau.
Und da ist ja allgemein bekannt, da ist die Zeit ja relativ knapp. Ist das Buch auch dazu da, um diese Zeit zu ergänzen? Weil ich stelle mir das nicht leicht vor, einem Mädchen zu sagen, ist doch alles normal bei dir. Glaubt die das dann sofort?
Das glaubt die nicht, aber sie ist schon mal sehr beruhigt. Mhm. Also das muss man sagen. Die Mädchen scheinen, oder die jungen Frauen, ich weiß es nicht, die scheinen sich heutzutage doch irgendwie zu vergleichen. Wie die das machen, ich weiß es nicht, Instagram, keine Ahnung. Auf jeden Fall überhaupt auf die Idee zu kommen, zu sagen, irgendwie die Schamlippe bei mir sieht nicht normal aus. Dann sage ich, was ist denn normal? Das gibt's ja nicht in dem Bereich. Es ist ja alles in Ordnung, aber es ist, sie vergleichen sich. Und darüber kann man schon ins Gespräch kommen in der Praxis oder in der Sprechstunde, wenn man sich ein bisschen kennt natürlich. Also wenn jetzt eine Frau sich neu anmeldet, dann kann ich natürlich nicht gleich in diese Themen kommen. Aber wenn man sie ein bisschen fragt, um was es geht, dann kommt man schon auf diese Themen. Und natürlich, ich habe eine ganz normale Kassenarztpraxis mit ganz normalen Patientinnen und da ist natürlich schon ein bisschen die Zeit begrenzt. Aber mit, ja, vielleicht merke ich jetzt so, in den letzten 10 Jahren habe ich das vielleicht zunehmend gemerkt, was jetzt so auch ein wichtiger Punkt ist in der Betreuung. Ich habe ja die jungen Mädchen, die leiden unter ihren Beschwerden. Mhm. Ja, also wenn es Beschwerden sind, dann leiden die darunter. Dann ist ja meine Aufgabe als Ärztin auch herauszufinden, warum sie darunter leidet. Und da gehört das Gespräch als ganz wesentlicher Punkt einfach dazu. Und dafür muss man sich Zeit nehmen. Ich habe ja keine Vorgabe in der Zeiteinteilung. Ich kann ja sagen, ich nehme mir eine Stunde pro Patient. Das ist natürlich ökonomisch gesehen nicht besonders lukrativ und auch nicht realistisch. Ich habe ja auch meine Unkosten, aber ich habe schon den Anspruch, dass ich mir eine gewisse Zeit nehme.
Also man merkt auch die Leidenschaft für den Beruf in dem Buch auf jeder Seite. Ja. Also man merkt, dass die Menschen was erklären wollen und ihnen ein gutes Gefühl geben wollen und sie informieren und mündig machen wollen. Das ist wirklich ganz, ganz deutlich. Und das ist auch, also ich als Leserin bin auch sehr dankbar, dass es jemand gibt, der sich die Mühe macht, auch mal das richtig zu erklären und mit Studien auch zu belegen und der Verunsicherung zu begegnen. Das ist wirklich sehr gelungen in dem Buch.
Ja, danke.
Warum sind Sie denn Gynäkologin geworden?
Ja, das habe ich mir auch überlegt auf der Zugfahrt. Also, ich bin eigentlich früh, glaube ich, sicher gewesen, dass ich in irgendeinem therapeutischen Bereich arbeiten möchte, überhaupt mal nach der Schule. So, dann war so die Musiktherapie erstmal so mein Ziel, weil ich dachte, ich habe viel Musik gemacht und so. Aber das war mir dann ein bisschen zu eng, also ein bisschen zu wenig. Dann bin ich erstmal ins Medizinstudium gegangen. Und die Gynäkologie hat mich gereizt, weil das ein Fach ist, was wirklich sehr breit gefächert ist. Also ich habe mit jungen Mädchen, mit älteren Frauen zu tun. Ich habe mit Schwangeren und Kinderwunsch zu tun. Ich habe viel mit ethischen Problemen zu tun. Einerseits möchte das Kind haben oder man möchte es nicht haben. Und die Grenzen der Medizin ist doch eine ziemlich starke Herausforderung in dem Fach. Also sei es der Schwangerschaftsabbruch oder alles tun, um ein Kind zu bekommen. Und dann auch der große onkologische Bereich, also
Krebs.
Krebspatientinnen, genau, die ich sehr gerne betreue. Und ich muss sagen, ich habe auch gerne operiert. Ich war ja 15 Jahre in verschiedenen Kliniken und ich finde so das Handwerkliche hat mich ehrlich gesagt auch gereizt. Mhm. Und die Geburtshilfe sowieso. Also das ist so ein Fach. Der einzige Nachteil ist, oder ob es ein Nachteil ist, weiß ich nicht, aber man hat nur mit Frauen zu tun, nicht mit Männern, nur mit Vätern. Aber dieses breite Fachgebiet, das fand ich spannend.
Kommen zu Ihnen nicht auch manchmal Männer mit der seltenen Brustkrebsform beim Mann? Gibt's das nicht auch? Die müssen
ja
auch zum Frauenarzt.
Ne? Also ich muss sagen, in 10 Jahren ein Mann. Aha. Der sich erstmal verirrt hat, nicht, aber es ist sehr seltene Erkrankung und wird wahrscheinlich über die Radiologen dann diagnostiziert, also über die Röntgenärzte diagnostiziert und wahrscheinlich dann weiter in der Klinik abgeklärt. Aber das
und
ist, also ich sehe die Männer eher als Begleiter der Frauen oder der Schwangeren oder als Unterstützer bei den Krebspatientinnen. Aber nicht als Patienten.
Wenn man jetzt kein Frauenarzt ist und auch vielleicht auch kein Mediziner, dann fragt man sich, warum werden Männer Frauenarzt? Und gibt es da Unterschiede in der, also wenn man ein weiblicher oder ein männlicher Frauenarzt oder Frauenärztin ist?
Also ich habe das mich natürlich auch oft gefragt und ich habe in meiner Klinikzeit immer sämtliche meiner männlichen Kollegen gefragt, warum seid ihr Frauenärzte geworden? Und ich muss sagen, ein häufiger Grund von denen war, weil sie gerne operieren.
Aha.
Also das sind einige gewesen, die sind von der Chirurgie in die Gynäkologie gekommen. Ich habe auch mal einen Kollegen gehabt, das fand ich dann ein bisschen suspekt. Der hat gesagt, er wusste schon als 5-Jähriger, dass er Frauenarzt werden will.
Dann
habe ich gedacht, oh, okay. Also ich weiß nicht, ich denke, natürlich haben die Männer auch vielleicht Freude an der Geburtshilfe. Aber so ganz klar ist mir das eigentlich nicht, was sie dazu treibt. Ist ja zunehmend auch eine Domäne der Frauen, muss man sagen. Also die Frauenärztinnen, die sind jetzt auf dem Vormarsch. In meiner Anfangszeit gab es viel mehr Männer. Jetzt gibt es, glaube ich, in der Ausbildung viel mehr Frauen.
Glauben Sie, dass Frauen sich besser fühlen, zu Frauen zu gehen? Oder ist Ihnen das egal?
Also ich höre das zunehmend, dass auch die älteren Frauen sagen, ich war jetzt jahrelang bei einem Frauenarzt, aber jetzt ist mir das ein bisschen peinlich. Mhm. Jetzt gehe ich lieber zu einer Frau. Es ist aber auch so, dass viele Frauen oder als Patientinnen noch unsicherer sind, ich weiß nicht, ob Sie das auch erlebt haben, dass sie denken, das ist eigentlich immer noch so eine männliche Disziplin. Mhm. Also ein Beispiel war zum Beispiel, ich hatte Nachtdienst als Oberärztin in einer Klinik und wir mussten einen Kaiserschnitt machen bei einer Frau. Und dann war die Hebamme natürlich da als Frau, ich war als Oberärztin tätig. Und die Anästhesistin, die Narkoseärztin, war auch eine Frau. Und wir haben mit dem Paar gesprochen und alles war geklärt. Und dann fragte sie, und wann kommt jetzt der Arzt? Das sind halt so die Sachen, das ist einfach immer noch ganz stark verankert. Also im operativen Bereich noch mehr. Mhm. Da traut man das den Frauen nicht so zu. Mhm. Heute weiß ich nicht, ob sich das ein bisschen jetzt in der Klinik geändert hat. Ich bin jetzt ja schon 12 Jahre nicht mehr in der Klinik, aber das ist, glaube ich, ein Faktor.
Sie haben es ja gerade schon selber erwähnt, das hat viel auch mit Scham zu tun. Mhm. Ne? Wie erleben Sie das und wie gehen Sie mit den Schamgefühlen um und wie wäre das für Sie auch selber, wenn Sie ja auch mal als Frau Patientin sind? Ist das ein Thema als Frauenärztin auch noch und bemerken Sie es bei den Patienten?
Also ich merke das schon noch. Ich könnte auch jetzt gar nicht sagen, dass das bei Jüngeren einfacher ist als bei Älteren. Also es gibt junge Mädchen, die sich kaum auf diesen doch unangenehmen Stuhl, den alle noch fürchten, setzt, die sich dann auch entschuldigt, dass sie zum Beispiel nicht rasiert ist. Mhm. Also das finde ich auch mal so ein bisschen lustig, weil ich sage, für mich brauchen sie sich doch nicht rasieren.
Ist ja? Ihnen wurscht, ne?
Das ist mir total, ich sehe das gar nicht. Ja. Ich nehme das ja gar nicht mehr wahr, ob das jetzt inzwischen ist ja fast jeder rasiert oder auch die Älteren, aber ich nehme das natürlich nicht wahr. Ich habe da einen ganz anderen Blick. Aber das ist sowas, die haben, natürlich ist es eine unangenehme Position, ja. Also da so breitbeinig auf diesem Stuhl sitzen zu müssen und dann schaut da jemand rein, das hat was mit Scham zu tun. Das ist auch richtig, das darf man ja auch sagen. Und wenn dann jemand da ganz verkrampft ist oder so und auch da vielleicht mal schlechte Erlebnisse hatte, das merke ich ja dann auch sehr schnell, dann versuche ich einfach ins Gespräch zu kommen, dass die Frau sich da irgendwie entspannen kann. Mhm. Und manchmal gelingt es nur nach ein paar Anläufen. Also muss man sich erstmal näher kommen im Reden, im Gespräch und dann kann man auch jemand untersuchen. Manchmal geht's nicht anders.
Kennen Sie das auch von sich? Also wenn Sie jetzt als Patientin beim Frauenarzt oder Frauenärztin sind?
Ich finde es auch nicht angenehm, aber es macht bei mir immer eine gute Freundin. Mhm. Also ich muss sagen, ich finde es aber immer wieder ganz gut, wenn ich das auch mal wieder bin, weil ich dann wieder weiß, wie es sich anfühlt. Ja, also ich habe natürlich auch die Erfahrung gemacht, als ich selbst schwanger war, dann unter dieser Kreißsaal-Situation und dann ist man ja da völlig ausgeliefert und dann kommt da jemand, untersucht einen. Also ich weiß noch, ich war da mit dem dritten Kind schwanger und unter schlimmsten Wehen, da kam der Chefarzt und hat, Frau Dr. Bartens und so, schön Sie zu sehen. Und ich habe eigentlich gedacht, ich möchte noch dieses Kind bekommen. Ja? Und er hat gedacht, er muss sich da vorstellen. Also da fand ich das dann auch so gar nicht respektiert, diese wahnsinnige Intimsphäre, die man da doch auch hat. Und das sind so einschneidende Erlebnisse gewesen. Da muss man einfach immer wieder drauf achten. Es ist im Krankenhaus wie auch in der Praxis, dass die Leute einfach irgendwie da noch ihren Respekt verdient haben. Und wenn sie sich nicht ganz ausziehen wollen, dann sage ich, dann sollen sie ihren Rock oder was anlassen oder leg ihnen da ein Handtuch drüber. Also das ist schon noch ein intimer Bereich. Der ist zwar in den Medien sehr offen geworden und sehr auch gut, dass darüber gesprochen wird. Es ist Tabu, zum Teil gab es Tabus, die sind gebrochen worden. Das finde ich alles auch gut. Aber es führt auch manchmal dazu, dass es dann wieder so eine Verunsicherung gibt.
Ich selber als Patientin gehe immer einmal im Jahr zum Zahnarzt beziehungsweise zweimal im Jahr zur Prophylaxe und ich gehe auch einmal im Jahr zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt zur Vorsorge. Vorsorge wird ja immer wieder diskutiert. Wie schätzen Sie den Stellenwert der Vorsorge selber ein? Also ist das jetzt so eine sinnvolle oder eine nicht sinnvolle Einrichtung?
Zu dem Thema Vorsorge gibt es ja viele strittige Punkte. Und ich muss sagen, jetzt in meinem Bereich, was wirklich was gebracht hat, ist die sogenannte, die wir Krebsvorsorge nennen, das ist ja einfach der Abstrich vom Muttermund. So. Und da muss man sagen, das hat wirklich was gebracht. Also wir erkennen die frühen Veränderungen von Zellen früher und dieser Krebs, der da entstehen kann vom Muttermund, ja, alles andere kann man damit ja nicht erfassen, der ist wirklich deutlich zurückgegangen. Also das hat was gebracht, das ist sinnvoll. Mhm. Und heutzutage sagt man einmal im Jahr, dieser Abstrich ist ausreichend und ist genug. Dann gibt es noch zusätzliche Untersuchungen, die werden oft angeboten. Zum Beispiel erweiterte Krebsvorsorge beinhaltet dann, dass manche Kollegen sagen, mit dem Ultraschall kann man zum Beispiel die Eierstöcke oder den Eierstockkrebs frühzeitig erkennen. Das stimmt nicht, das ist auch nachgewiesen. Also wir haben keine Möglichkeit heutzutage, leider muss man sagen, den Eierstockkrebs frühzeitig zu erkennen, auch nicht mit dem Ultraschall.
Ach.
Also das ist ganz klar belegt, dass das nicht möglich ist.
Sondern wie entdeckt man den?
Eigentlich nur durch Beschwerden. Und deswegen sind die Frauen, das ist ja eine seltene Erkrankung zum Glück, aber die Frauen spüren erstmal nichts, weil der Eierstock ist so 2-3 Zentimeter und wenn der sich vergrößert, das spüren sie nicht. Und dann spürt man das nur, wenn das dann schon ausgedehnter ist und wenn schon Wasser im Bauch ist. Und das ist einfach ein Dilemma. Aber dieses Dilemma können wir nicht mit dem Ultraschall lösen. Wir sehen zwar mit dem Ultraschall die Gebärmutter und die Eierstöcke und können sagen, im Moment sieht's gut aus, aber das ist leider keine gute Früherkennungsmaßnahme. Dann gibt's Ultraschall von der Brust. Der wird ja auch inzwischen öfter angeboten. Dazu gibt's noch zu wenig Erfahrung, ob das wirklich als sogenannte Screening-Methode gut wäre für die jüngeren Frauen, weil für die jüngeren Frauen ist ja die Röntgenuntersuchung, also die Mammographie, oft nicht auszuwerten, weil die Brust einfach dicht ist und dann
weil das Drüsengewebe so dicht ist.
Zu fest ist, ja,
und Fett, also kein Fett da ist
und zu wenig Fett ist, genau, und dann ist das eine Untersuchung, die zeigt uns dann nicht sehr viel. Das heißt, da ist vielleicht manchmal der Ultraschall schon besser, aber es ist nicht wirklich gut belegt bisher. Ich biete das auch an, wenn das eine Frau möchte, aber das muss man einfach den Frauen auch dazu sagen. Das ist noch nicht gut belegt, aber wir haben im Moment keine andere Möglichkeit, außer tasten. Also das empfehle ich auch, also dass die Frau ihre Brust kennenlernt, einmal im Monat nach der Periode ihre Brust abtastet, weil die meisten Frauen entdecken eigentlich ihre Knoten selbst, wenn man sie fragt, wie ist das damals gewesen? Ja, da habe ich beim Duschen oder plötzlich was gemerkt oder so.
Und also MRT, MRT gibt es ja auch
MRT, also ist Kernspinnuntersuchung der Brust, ist ein neueres Verfahren, ist aber eigentlich im Moment eigentlich nur ein Verfahren in ganz speziellen Fragestellungen oder bei ganz speziellen Fragestellungen. Für jüngere Frauen zum Teil in Risikosituationen, also wenn eine Frau eine belastete Familie hat, die Mutter, Brustkrebs, die Oma, die Tante, dann gibt es ja auch Gene, mit denen man das nachweisen kann, die Frauen in sich tragen können.
Im Bluttest,
ne? Im Bluttest, BRCA, genau. BRCA. Die BRCA-Gene, BRCA 1 und 2 kann man nachweisen, aber die sind eigentlich nur bei 5-10% der Frauen mit Brustkrebs überhaupt relevant und viele Gene kennen wir noch nicht. Also es gibt sicherlich mehr Gene. Und da hat man diese Kernspinnuntersuchung, also das MRT, Magnetresonanztomographie, reingenommen in die Früherkennung. Aber man muss sagen, jede Untersuchung hat Vor- und Nachteile. Und diese Untersuchung hat den großen Nachteil, dass es sehr viele falsch positive Befunde gibt. Also die Frauen machen die Untersuchung und dann heißt, ah, da könnte was sein. Also da flackert irgendwas, dann muss man das wieder abklären und dann gibt es viel Angst und viel Sorge. Und am Schluss ist es dann doch nichts. Also es ist sogenannt falsch positiv, weil es was angegeben hat, aber am Schluss dann nicht nachgewiesen, was ist. Also da ist die Untersuchung noch nicht gut genug vielleicht. Man muss es kombinieren. Also man muss sagen, auf jeden Fall immer die Brust einmal im Monat abtasten, selber und bei Veränderungen abklären.
Es gibt das Vorurteil, dass es für Privatpatienten und gesetzlich versicherte Patienten unterschiedliche Qualität der Vorsorge gibt. Ist das zutreffend oder stimmt es nicht? Also dass der Abstrich genauer ist bei Privatversicherten und MRT dann doch bei Privatversicherten eher gibt oder kann man das nicht so sagen?
Also es gibt zwei verschiedene Abstricharten, das gibt es tatsächlich, aber die steht der gesetzlich Versicherten bei einer Veränderung bei dem normalen Abstrich auch zu. Also würde ich sagen, ist eigentlich kein Unterschied. Es wird zwar dann gemacht, aber jemand, die einen normalen Abstrich hatte, die braucht auch keinen speziellen.
Muss man also keine Angst haben als gesetzlich Versicherter, dass man schlechter wegkommt?
Nein, also da würde ich sagen, ich bin selber gesetzlich versichert. Also natürlich gibt es manchmal da Unterschiede mit Terminen und so weiter. Aber in der Versorgung muss man eher die Sorge haben, dass Privatversicherte vielleicht etwas mehr untersucht werden.
Überdiagnostiziert
werden. Aber das ist ganz, ganz sicher in manchen Fachbereichen so.
Eines der Themen im Buch ist auch der Unterleibsschmerz. Ist das was Häufiges?
Ja, was sehr Häufiges. Also die jungen, aber auch die älteren Frauen mit ihren immer wiederkehrenden Unterbauchbeschwerden. Es zieht und zwickt und oft findet man nichts. Ein großer Teil dieser Beschwerden ist organisch nicht nachweisbar und die Frauen haben einfach andere Probleme.
Also psychische Belastungen?
Ja, Belastungen im Beruf, in der Partnerschaft, Unzufriedenheiten. Also das ist ein großes Thema. Da gibt es viele, viele Sorgen und Probleme, über die man reden muss. Und die durch die, natürlich muss man die abklären, dass nichts anderes dahinter steckt, aber wenn man da nichts findet, muss man überlegen, ob es auch eine andere Hilfe sein könnte, die psychosomatische, also die ist eine Medizin, die ja auch sehr eng mit der Frauenheilkunde zusammenspielt, dass die Frauen einfach auch Entlastungen bekommen durch psychotherapeutische oder Entspannungsverfahren oder solche Methoden. Dass sie schauen, was können sie in ihrem beruflichen Leben verändern, was ist in der Partnerschaft nicht gut. Also da gibt es natürlich viele Probleme.
Wie sprechen Sie das an, wenn Ihre Patientin kommt und sagt, oh, es zieht und gucken Sie doch mal und dann finden Sie nichts. Wie gehen Sie dann mit diesen sogenannten funktionellen Beschwerden, nennt man das ja ganz oft, so ein Geheimwort für psychisch.
Ja, genau. Ich untersuche sie natürlich schon, weil ich muss das auch selber wissen. Und wenn ich nichts finde, dann sage ich ihr das. Also man bekommt es schon ganz oft da heraus, wenn man fragt, seit wann gibt es die Beschwerden und war da noch was anderes in der Zeit? Und dann sagt sie, ja, da ist irgendwie meine Oma gestorben oder wie auch immer oder ich habe irgendwas erlebt. Also ich merke das, glaube ich, oftmals, ob noch was anderes dahinter stecken könnte. Also Themen wie zum Beispiel auch Missbrauch in der Jugend oder als Kind, also Vergewaltigung und sonst irgendwas, das ist natürlich auch ein großes Thema, was jetzt nicht sofort angesprochen wird. Mhm. Aber wenn die Frauen immer wieder kommen und die Beschwerden sich nicht geben, dann ist natürlich nicht immer was ganz Schlimmes dahinter, aber dann muss man zumindest mal nachfragen, ob irgendwas noch passiert ist.
Und die Leute sind nicht gekränkt oder fühlen sich zu nahe getreten?
Nee, ich finde, also dann wahrscheinlich hängt es ein bisschen davon ab, wie man fragt. Mhm. Und man muss respektieren, wenn jemand nicht darüber sprechen möchte. Das kann ich natürlich nicht erzwingen. Mhm. Aber manchmal kann man sie selbst dazu bringen, dass sie vielleicht auf die Idee kommen, dass es da Zusammenhänge geben könnte.
Wie fragen Sie das? Wie sagen, es kommt auf den Ton an oder auf die Körpersprache oder was ist das?
Ja, wie frage ich das? Offen, glaube ich. Gibt es noch was, was Sie sonst noch beschäftigt oder ja, in dieser Richtung? Oder haben Sie was erlebt, was Ihnen nicht gut tat, was Sie nicht wollten? Oder ja, gibt es mit Ihrem Partner Probleme? Mhm. Also das ist zum Beispiel, ich hatte mal so ein Erlebnis, ich habe ja Patienten, die kommen einfach nicht zu ihren Terminen. Und da war ich mal ziemlich sauer, weil ich morgens dann pünktlich war und die Kinder waren noch zu Hause und ich habe mich da abgehetzt und dann kam eine Patientin zum wiederholten Male nicht mehr. Also nicht pünktlich, die kam dann und zu spät so. Und dann habe ich gesagt, so, der muss ich das jetzt mal sagen, dass mich das ärgert. Und dann hat sich herausgestellt, die Patientin, eine ganz normale Juristin, glaube ich, war sie, die hat einfach wirklich den Gewalt erfahren von ihrem Ehemann. Der Ehemann hat sie vor die Tür gesetzt oder den Autoschlüssel weggenommen. Sie konnte einfach gar nicht rechtzeitig kommen. Das war so für mich so, ich habe mich dann so geschämt, dass ich dann genau die erwischt habe. Aber die hat mir das früher nie erzählt. Die hat einfach ihre Familie gehabt, ihre Fassade auch, ist einmal im Jahr zur Untersuchung gekommen und das ging ihr offiziell gut. Und dann brach das so aus ihr raus, in dem Moment, als ich das so ungünstig eigentlich angesprochen habe. Ich habe mich geärgert, dass sie zu spät kam oder schon ein paar Mal nicht kam. Und dann hat sie mir das eben erzählt, dass sie da wirklich drunter leiden muss und dass sie aus dieser Familie nicht rauskommt und von den Kindern nicht weggehen kann und so weiter. Also das sind dann so Geschichten, die hört man dann. Mhm. Und dann wird man wieder so ein bisschen vorsichtiger.
Aber natürlich. Da konnten Sie ihr nicht helfen wahrscheinlich, ne?
Da konnte ich nur sagen, sie muss schauen, dass sie da rauskommt. Und es gibt Adressen, in München gibt es viele, viele, viele gute Beratungsstellen. Aber den Schritt muss sie selber tun. Mhm.
Das ist ja schon das Stichwort, also Kommunikation ist alles offensichtlich.
Ja,
also wie reden wir mit unseren Patienten?
Ganz wichtig, ja.
Können Sie so beschreiben, was es für Patiententypen gibt? Kann man das so sagen?
Es gibt ja ganz unterschiedliche, glaube ich. Diejenigen, die ganz gut in sich ruhen und die es auch so das Gefühl haben, wenn ich frage, wie geht's Ihnen, dann sagen sie, alles gut und mir geht's gut. Und das ist dann auch stimmig. Mhm. Ja, also die so ein gutes Körpergefühl haben, die so, ja, die haben zwar auch Probleme, aber die haben gute Ressourcen vielleicht, die können gut damit umgehen. Und dann gibt's diejenigen, die sehr stark verunsichert sind und alles ernst nehmen, was ihnen zugetragen wird. Und dann auch sehr empfänglich sind. Also jetzt, was wir vorhin schon besprochen haben, zum Beispiel das junge Mädchen, die dann wirklich denkt, sie sieht anders aus, weil die eine Schamlippe ein bisschen größer als die andere ist oder die Brust ungleich, was ja ganz häufig ist. Oder sonst irgendwas und die lässt sich dann sehr stark verunsichern und da muss man Vertrauen aufbauen und sagen, es ist alles gut so, es ist gut, wie du aussiehst, es ist ganz normal, wie es ist und vieles ist ja normal. Es ist ja so die Botschaft auch des Buches, dass man sagt, es ist doch vieles normal. Warum beschäftigt ihr euch damit? Warum macht ihr euch das Leben damit schwer? Mhm. Und dann gibt es sehr fordernde Patienten, die dann kommen dann schon mit der fertigen Diagnose und sagen, ich habe das und das, dann frage ich, wie kommen Sie da drauf? Ja, das habe ich halt mal gegoogelt und so. Und sie wollen das dann abgeklärt haben, wo ich dann sage, naja, also jetzt muss ich erstmal schauen, ob ich das auch so sehe. Die sind dann manchmal ein bisschen schwierig, die akzeptieren das nicht, wenn ich sage, ich brauche das jetzt nicht als Untersuchung. Die kommen und sagen, können Sie mal Ultraschall machen und dies oder jenes. Ich habe das und das. Und da sage ich dann, naja, jetzt schauen wir erstmal, was überhaupt sein könnte. Mhm. Also es gibt sehr unterschiedliche Typen.
Und wenn Leute dann unzufrieden sind, weil sie nicht machen, was gewünscht wird.
ja, gibt's auch.
Wie gehen Sie damit um?
Musste ich lernen. Also ich habe eigentlich gedacht, ich tue den Frauen, ich zum Beispiel den Schwangeren, tue ich was Gutes, wenn ich ihnen sage, sie müssen nicht bei jeder Kontrolle einen Ultraschall haben. Es ist ja medizinisch nicht notwendig. Es gibt 3 Untersuchungen in der Schwangerschaft, wenn es keine Komplikationen gibt. Die sind in der Regel ausreichend. So, dann sind die Frauen erstmal verunsichert und sagen, aber meine Freundin und da jedes Mal und dann wird noch dies und jener Test gemacht. Und ich will sie eigentlich davor bewahren, unnötige Tests zu machen oder unnötige Untersuchungen. Und dann merke ich, also manche sind dafür offen und sind auch dankbar, dass ich das dann sage. Hören Sie zu, das ist eigentlich medizinisch nicht sinnvoll. Und andere sind tatsächlich verunsichert. Das merke ich dann auch. Und dann muss man entweder einen gemeinsamen Weg finden und manchmal ist aber auch der Weg, geht dann auseinander. Also ich mache mich da jetzt nicht sozusagen zu der Gefangenen der Patientin. Also ich muss ja schon mir selbst auch treu bleiben und dem, von dem ich auch überzeugt bin. Und wenn die dann sagt, sie möchte es aber so und so, und das habe ich auch schon gehabt, dann muss ich sagen, dann müssen sie sich, glaube ich, jemand anders suchen. Mhm. Und das machen die auch zum Teil. Ich meine, München ist ja groß, gibt's genügend Kollegen, da findet man jemand. Ja. Aber viele sind auch ganz dankbar, wenn man ihnen sagt, das hören Sie zu, sie kriegen alles, was sie brauchen. Und wenn sie was extra sich vorstellen oder wünschen, dann sagen sie es und dann müssen wir schauen, ob das geht.
Was halten Sie denn von den Arztbewertungsportalen, wo sich ja sowas dann auch niederschlagen könnte?
Ja, da habe ich schon so ein bisschen meinen Ärger mit gehabt. Also ehrlich gesagt schaue ich da nicht mehr so viel rein. Ich hatte aber mal letztes Jahr da schlechte Bewertungen, genau wegen dem Thema, weil da offensichtlich Frauen gedacht haben, ich mache nicht alles, was sie brauchen. Konnte ich offensichtlich nicht gut vermitteln. Und dann schreiben die natürlich knallhart rein, was sie da denken. Es war zum Teil auch einfach falsch. Das ärgert mich, aber ich habe dann einmal hingeschrieben, dass einfach die Fakten falsch sind. Da war auch so mein Name noch falsch und so. Und dann haben die dann irgendwie das, glaube ich, rausgenommen nach hin und her. Inzwischen denke ich, ist mir eigentlich die Zeit zu schade. Also ich glaube, meine Patientinnen kommen hauptsächlich über Empfehlungen von Bekannten oder über meine Website oder wie auch immer. Und da denke ich dann, naja, also ich brauche das, glaube ich, nicht so.
Es klingt ja schon sehr raus, was Sie auch als gut, ne, ein guter Arzt, was da dazugehört. Was wäre denn ein schlechter Arzt?
Ein schlechter Arzt ist, glaube ich, jemand, der nicht zuhören kann und der nicht auf eine Ebene mit der Patientin oder mit dem Menschen kommt, nicht auf eine Gesprächsebene, nicht die Worte findet. Also viele Kollegen haben die falsche Sprache. Die können sich nicht mehr reinversetzen, was der Patient überhaupt versteht. Und viele Patienten verstehen nicht, was der Arzt sagt. Und das, finde ich, ist kein guter Arzt. Man muss einfach als Arzt auch die Fähigkeit haben, sich hineinzuversetzen, was die Menschen verstehen und was sie auch wissen wollen. Es gibt auch Menschen, die wollen zum Beispiel in der Krebsmedizin gar nicht alles wissen. Und da muss man die Fähigkeit ein bisschen haben, man nennt es ja auch Empathie, zu schauen, wo stehen die, was wollen sie und was wollen sie aber auch nicht. Und sich nicht hinstellen und sagen, so ist es, zack, Fakt und so, der aufgeklärte Patient. Das tut vielen nicht gut. Und das muss man aber auch irgendwie erst lernen. Das ist auch ein Prozess. Ich meine, das kann man als junger Assistent vielleicht nicht unbedingt gleich. Aber das, finde ich, ist eine wichtige Aufgabe auch in der Ausbildung. Kommunikation mit Patienten, das war in meinem Studium, glaube ich, kein Thema. Ich weiß nicht, ob es in Ihrem so war. Das
überhaupt nicht.
Spielte keine Rolle.
Gar nicht. Also jetzt gibt es das wohl, aber auch wohl eher in der Vorklinik.
So ja, genau. Also ich finde es ganz wichtig. Also auch, wie überbringe ich schlechte Nachrichten? Ja. Da entstehen so viele Missverständnisse und das ist auch so schade, dass ich denke, da wäre noch viel zu tun in dem Bereich.
Sie selber waren ja auch, Sie haben gesagt, 3 Kinder, ne? Genau. Auch schon mal als schwangere Patientin. Wie war das für Sie?
Ja, ich bin ja eine Spätgebärende. Also ich bin mit 36 zum ersten Mal schwanger geworden und habe da also schon selber lange in der Klinik gearbeitet, war dann selbst schwanger und mir ging es gut, ich hatte eigentlich keine Probleme. Und ich bin dann in die Kontrolle zu einem Bruder einer Bekannten gegangen, den ich aber so entfernt auch kannte. Und weil ich gedacht habe, naja, in meiner eigenen Klinik wollte ich das nicht. Und dann hat der mich begrüßt und dann hat er irgendwie Ultraschall gemacht von dem Kind und hat dann so gesagt, jetzt redet er erstmal nichts. Und mein Mann hat schon, der war dabei und hat dann gesagt, okay, Und er hat dann wirklich ewig lang, fand ich, da den Ultraschall gemacht. Und ich fand es ehrlich gesagt ganz beruhigend, weil er einfach, ich habe es ja ein bisschen mitgesehen, aber mein Mann hat sich danach fast kaputt gelacht, weil er gesagt hat, der redet ja nie was. Wir waren nämlich ein paar Mal da und der hat dann einfach die Gabe gehabt, so ruhig zu sein. Und der war dann bei meiner Geburt auch dabei. Und das hat dann lang gedauert, erstes Kind und so. Ich habe gedacht, oh Gott, geil, furchtbar. Ich war ja schon x-mal bei Geburten, aber wenn man es dann selbst erlebt. Und dann saß der einfach nur dabei. Und die Hebamme, ja, und so, soll man da jetzt nicht mehr weitermachen? Und er saß dann so und hat gewartet. Und das ging dann auch alles gut. Aber und das habe ich im Nachhinein wirklich sehr geschätzt. Weil die Geburtshilfe leidet ja auch darunter, dass immer so viel getan wird, dass immer so viel forciert wird. Es muss was vorangehen und es wird auch immer so negativ ausgesprochen. Jetzt ist der Muttermund immer noch nicht weiter und so. Diese negative Sprache, und da sind wir über dem Thema Sprache. Also es ist so wichtig auch für Patienten. Da habe ich gemerkt, ich war ja keine Patientin, ich war eine Schwangere. Aber der hat mir einfach gut getan in dem Sinn, dass er gar nicht so viel gesagt hat, aber diese Ruhe ausgestrahlt hat.
Und Zuversicht, Gelassenheit.
Ja, und dann ging es auch. Es war zwar nicht besonders angenehm, aber es ging. Und das sind so Erlebnisse, die haben, ja, die nehme ich, habe ich dann so mitgenommen für meine eigene Praxistätigkeit.
Und Ihre Kinder sind gesund auf die Welt gekommen?
Die sind alle gesund, ja, ja, drei Jungs.
Aber es ist ja nicht immer so, ne? Manchmal haben Kinder auch Krankheit, die man schon feststellt während der Schwangerschaft.
Oder genau, die sogenannte Pränatalmedizin ist ja ein großes Thema. Es ist ja auch so, es gibt immer mehr Untersuchungen für die Schwangeren und es ist auch da wieder ein Fluch und ein Segen, muss man sagen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man manche Erkrankungen herausfindet und auch zum Teil, aber sehr selten behandeln kann vorher oder auch nachher oder weiß oder auch gar nicht behandeln kann. Und die Möglichkeiten gibt's, aber das muss man gut mit den Patienten, mit den Paaren besprechen. Möchten sie das wissen? Was kann man überhaupt wissen? Und wir wissen sehr wenig. Ja, wir können nur ganz wenige genetische Krankheiten frühzeitig erkennen. Und dann muss man mit den Paaren sprechen, wollen sie das überhaupt wissen und was machen sie mit dem Wissen? Also was man nicht tun sollte, ist, dass man so nebenbei mal die Nackenfalte misst und dann sagt, aha und so. Und vorher nicht mit dem Paar gesprochen hat, von dem Kind, genau.
Das macht man in der Frühschwangerschaft?
Kann man in der Frühschwangerschaft machen, ist aber eigentlich keine Routinemaßnahme, weil das ja einen Hinweis geben kann auf eine genetische Erkrankung. Die meisten kennen das sogenannte Down-Syndrom, Trisomie 21. Das ist natürlich eine sehr persönliche Entscheidung. Möchte ich ein Kind haben mit dieser Erkrankung oder nicht? Das kann nur das Paar entscheiden. Das dürfen wir Ärzte ja nicht irgendwie da schon bewerten. Aber das muss man gut besprechen. Also man muss die Vorteile der Tests besprechen. Man muss die Nachteile besprechen. Und es gibt Tests, die dann unklar sind. Und dann ist die ganze Schwangerschaft belastet. Also das ist so ein Thema, diese sogenannten vorgeburtlichen Tests. So gut sie sein können, aber sie belasten auch sehr viele Schwangere. Mhm.
Ihnen ist mal ein Kind mit Trisomie 18 auch begegnet?
Ja, also es war so, ich mache ja auch Fehler und jeder macht Fehler, aber ich hatte eine Schwangere betreut und dann bekam ich einen Anruf aus der Klinik, ja, ob ich da keine Diagnostik gemacht hätte, also keine zusätzlichen Untersuchungen. Die Frau wäre da jetzt in der Klinik und das Kind hätte eine Trisomie 18. Das ist eine schwere genetische Erkrankung, die eigentlich nicht lange lebensfähig ist. Dann war ich da ein bisschen überrascht und so weiter. Und es stellte sich raus, ja, ich hatte die Schwangere betreut, das dritte Kind, zwei Schwangerschaften, völlig problemlos. Und sie wollte zu Hause gebären, das hat sie auch. Das Kind war auch normal entwickelt, aber dann zeigten sich Herzfehler und so weiter und dann diese genetische Erkrankung. Das war natürlich ein Riesenschock für die Familie und auch für mich. Und ich habe dann überlegt, was habe ich übersehen und warum. Gut, ich habe die dann angerufen und mit denen gesprochen und die waren dann entsetzt, dass die Klinik mich angerufen hat, ohne dass die das wussten. Darüber haben die sich geärgert. Die haben sich nicht über mich geärgert, dass ich das nicht erkannt habe. Die waren sogar im Nachhinein froh darüber, dass sie nicht vor der Frage in der Schwangerschaft standen, was machen wir mit diesem Kind? Mhm. Und das habe ich bewundert, wie die damit umgegangen sind. Also das Kind hat dann bei denen zu Hause noch ein paar Tage gelebt und ist dann gestorben zu Hause. Mhm. Diesen Umgang kann nicht jede Familie und das kann man auch nicht von jeder erwarten. Aber in diesem Fall, ich habe diese Erkrankung nicht erkannt, muss ich sagen. Sie haben das auch nicht mit zusätzlichen Tests gewollt. Mhm. Aber sie waren eigentlich ganz froh, dass sie so, dass das Kind einfach ganz normal gestorben ist. Und das sind auch so Erfahrungen, die man dann macht. Ich musste mir diese Vorwürfe anhören, wo ich dachte, Mensch,
von den Kollegen, die
kannten mich nicht, die Frau nicht richtig und die haben es als selbstverständlich genommen, dass ich einen Fehler gemacht habe, den ich ja letztendlich dann auch so gemacht habe. Aber wenn man die Familie kannte, dann war das für die einfach anders.
Ja, Sie haben offensichtlich auch den richtigen Umgang gespürt mit der ganzen Situation.
Ja, also ich meine, ich habe das ja auch nicht geahnt, aber es hätte natürlich auch anders sein können und bisher ist mir das jetzt nicht nochmal passiert oder ich habe das nicht erlebt, aber es hätte natürlich sein können, dass sie mich da ja, also ich beschimpft hätten und warum ich das nicht erkannt hätte, klar. Aber letztendlich ist meine Erfahrung, offen über Fehler reden ist immer gut und jeder macht Fehler.
Ja, und vor allem die Kollegen, ne? Das ist ja auch wirklich eine Erfahrung, die wir alle schon machen. Ja. Ne? Es gibt immer Kollegen, die über andere schlecht reden und sich erhaben fühlen, obwohl sie selber natürlich auch vielleicht mal eine Geschichte haben, die sie nicht vergessen. Ne? Ja, Fehler passieren und die behält man im Kopf.
Ja, die behält man und aus denen lernt man auch. Aber ich, meine Erfahrung ist auch mit Patienten, jeder macht Fehler, ich mache das auch. Und wenn man damit offen umgeht und es anspricht, dann verstehen es die meisten. Und manche verstehen es vielleicht nicht und sind ärgerlich, das muss man auch respektieren. Aber gerade solche Dinge wie diese Untersuchungen und so, das ist schon ein sehr spezielles Gebiet und da muss man gut aufklären und gut beraten und entscheiden können nur die Paare selbst. Diese Entscheidung muss man ihnen lassen. Aber die muss man mittragen.
Jetzt ist ja Schwangerschaft eigentlich ein ganz natürlicher Prozess, aber Sie haben schon gesagt, der wird immer mehr verpackt in dramatische und skurrile auch Hyperaktivitäten. Ja. Wie ist das für Frauen heute? Ist Schwangerschaft was Normales?
Ich fürchte so langsam nicht mehr. Also die Frauen werden natürlich auch sehr viel später heute schwanger im Durchschnitt, ja, aufgrund der Emanzipation, der Berufstätigkeit ist was auch Gutes, aber es führt auch dazu, dass die das gar nicht mehr als normalen Prozess sehen. Die kommen dann in die Praxis und fragen, können Sie mal checken, ob ich schwanger werden kann? Dann so eine das war vor kurzem mal so eine 26-Jährige, jung und gesund, alles gut, stellt diese Frage und ich sag dann, ja, versuchen Sie es doch einfach mal. Das sind dann so, da bin ich dann fast perplex und denke, Wie kommt es zu so einer Frage? Mhm. Das kommt natürlich daher, dass man inzwischen im Internet lesen kann, was man vorher alles schon tun kann und einnehmen kann und was weiß ich und so. Da sind wir wieder bei dem Thema Verunsicherung. Ja, also die haben gar nicht denen fehlt schon fast das Gefühl, dass es was Normales ist, dass man Sex hat und schwanger wird.
Und wird denn dann jetzt Folsäure und Judith dann immer allen Frauen im gebärfähigen Alter erklärt, dass sie das nehmen müssen? Also vielleicht
Genau. Das wissen also das ist ja auch sinnvoll. Wissen sie häufig schon, ja, weil sie sich damit beschäftigen, gibt es ja genügend Portale. Das erkläre ich natürlich auch. Ich frage schon mal so ab 30, wie sieht's denn aus? Haben Sie einen festen Partner? Wie ist das Thema Kinderwunsch? Ist das ein Thema für Sie? Und wenn die dann sagen, ja, jetzt noch nicht, aber die sind dann schon 34, dann sage ich, naja, also müssen Sie vielleicht mal ein bisschen rechnen. Ja, wenn Sie mehr Kinder wollen, dann kommen Sie dann schon mal so 40 und älter. Also da kann man drüber sprechen und manche sagen, nö, ist kein Thema oder ich will auch keine und dann ist es auch gut. Also ich versuche das, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Es ist ja auch nicht jede Frau will ein Kind, das ist ja auch ganz legitim, ja. Also, aber wenn sie das möchte, dann spreche ich darüber, ist sie geimpft oder hat sie dann eben Folsäure und Jod schon, kennt sie das schon, dass man das vorzeitig nehmen sollte oder frühzeitig? Und das besprechen wir dann kurz.
Man spürt, dass Sie ja viel reden mit Ihren Patienten, ne? Es ist Ihnen wichtig, Sie nehmen sich Zeit, Sie bestellen sie wieder ein. Ja. Wie ist das politisch? Also fühlen Sie sich da gesehen als Ärztin, als niedergelassen? Oder gibt es da Anregungen? Was könnte die Politik im Gesundheitswesen besser machen?
Ja, die können natürlich ganz viel besser machen, nämlich das Gespräch auch mal bezahlen. Also es wird ja in unserem System gar nicht abgebildet, die sprechende Medizin. Und das finde ich ein ganz großes Manko. Da bin ich auch wirklich frustriert zum Teil. Also gerade auch mit Krebskranken muss man viel reden und bezahlt wird aber eher das Tun, also die Diagnostik und Tests und so weiter und die Gespräche werden nicht honoriert und das ist natürlich ein ganz großes Manko oder ganz, wie will man sagen, das ist einfach, wäre wichtig und wir können ganz viele Dinge vermeiden, ja, wenn wir wissen, um was es geht und unnötige Tests, da könnte viel Geld gespart werden und dann wieder an anderer Stelle ausgegeben werden. Und da ist meines Erachtens der Weg gerade in eine falsche Richtung. Also es wird zu wenig auf der Gesprächsebene getan und zu viel mit teuren Methoden und Tests und Diagnostik, was sehr viel Geld kostet, die Gesellschaft. Das wird häufig bezahlt. Aber das einfache, normale Gespräch, also auch vom Hausarzt, ja, der braucht auch Zeit für Patienten und das bildet sich leider in unserem System überhaupt nicht ab.
Und das heißt auch für Sie als Ärztin, sehen Sie das Gespräch als Teil der Heilung auch an und des Gesundwerdens?
Unbedingt, absolut. Ja, also das ist ganz wichtig. Und es ist auch so, die Menschen sind ja heute so getrieben. Ja, sie müssen perfekt sein. Jetzt die Frauen haben ja die Emanzipation, aber es ist manchmal auch eine Belastung. Also sie müssen gut ausgebildet sein, Berufe haben, Kinder haben, Familie und als Partnerin noch gut sein. Und es ist so ein Druck geworden. Mhm. Und da braucht es erstmal im persönlichen Bereich mehr Luft und mehr Verständnis, auch zum Teil von Arbeitgebern, bei Müttern. Ja, also das ist auch immer noch, es wird zwar besser, aber es ist nicht unbedingt gut. Die Frauen stehen unter hohem Druck mit der Arbeitstätigkeit und allem. Und da müsste sicherlich Entlastung kommen, also von der, ja genau, gesetzlich geregelte Entlastung noch mehr. Also diese 2 Monate für die Väter sind ganz gut, aber letztendlich bringen sich die Väter auch noch nicht so sehr viel ein. Das würde die Mütter mehr entlasten. Also da gibt es auf der Ebene noch viel zu tun. Und für uns Ärzte wäre es wirklich, glaube ich, sehr hilfreich. Wir hätten mehr Möglichkeiten für die Gespräche. Mhm. Und die Patientinnen sind oft dankbar. Die sagen dann, ich freue mich, dass sie sich Zeit genommen haben. Dann denke ich, naja, ist doch eigentlich ganz normal. Aber es ist einfach nicht mehr normal. Mhm. Sie werden da schnell abgehandelt.
Ist es auch so, dass Sie manchmal als Sexualtherapeutin fungieren müssen? Viele Frauen haben ja Probleme mit der Libido oder sie wissen nicht genau, wie sie zum Orgasmus kommen. Ja. Ist das ein Thema in der Frauenarztpraxis?
Ja, das ist ein Thema. Also es wird zunehmend auch ein Thema, auch bei jüngeren Frauen, die unter Lustlosigkeit leiden. Also da bin ich auch manchmal schon überrascht, wie jung das zum Teil schon losgeht. Wir kennen das ja von den Frauen, die dann ihre Kinder haben und die Wechseljahre kommen. Dann kommt da vieles zusammen, die Hormonveränderungen, die körperlichen Veränderungen. Dann haben sie Schmerzen beim Sex und dann können sie mit ihrem Partner nicht richtig reden. Also das kommt schon, aber nicht vielleicht im ersten Gespräch. Da muss man sich ein bisschen besser kennen. Und ich spreche das an, ich frage die auch, ob sie Beschwerden haben beim Geschlechtsverkehr. Mhm. Und auch die älteren Frauen, die sagen zum Teil, ja, es tut mir jedes Mal weh, aber es ist halt so. Und dann sage ich, nee, es muss ja nicht so sein. Man kann dann auch mal was tun. Aber die sind es nicht gewohnt gewesen, häufig, dass man darüber spricht. Und da hat sich schon sehr viel getan. Also,
das heißt, da können Sie auch Rat geben?
Da kann ich auch zum Teil Rat geben. Nicht immer vielleicht. Also Lustlosigkeit ist ja ein sehr komplexes Thema. Also es hat einerseits organische Gründe, aber andererseits auch persönliche Gründe. Es ist ja so ein Mosaiksteinchen von Dingen, die da zusammenkommen, damit die Frau Lust hat. Sehr komplex, vielleicht wissen wir da auch noch wenig. Und es unterscheidet sich sehr von der Lust der Männer. Ja, es ist ja oft konträr. Die Männer brauchen den Sex, um nahe zu sein. Und die Frauen brauchen die Umgebung, um erstmal Sex haben zu können und dann sich darauf einlassen zu können mit dem Mann. Also das ist sehr konträr. Und es ist oft ein Dilemma. Da habe ich natürlich auch nicht den goldenen Tipp.
Das ist aber eine interessante Sichtweise, dass das so ist. Frauen, sagt man ja oft, die haben auch nicht so eine genuine Lust. Die wachen morgens auf und sagen, ich möchte jetzt Sex haben, im Gegensatz zu den Männern. Nein. Aber da ist ja die Theorie, dass die Pille da so immer reinfunkt in diese natürliche, in Anführungsstrichen, Geilheit einer Frau.
Die Antibabypille.
Dass das die Lust der Frauen auch verändert?
Also ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube schon, dass bei manchen Frauen diese Hormonsituation unter der Pille, dass die was verändert. Ich bin aber vorsichtig damit, weil ich glaube, dass auch vieles anderes dazu spielt. Also die kommen manchmal sagen, oh, seit ich die Pille nehme, da habe ich keine Lust mehr. Dann denke ich, naja, vielleicht gibt es auch noch einen anderen Grund. Aber man muss da vorsichtig sein und manchmal hilft es, wenn man sagt, okay, dann setzen Sie mal die Pille ab. Vielleicht ist es dann anders und bei manchen Frauen ist es tatsächlich anders. Die sagen, ich fühle mich besser, ich kenne meinen Körper wieder besser und so weiter. Dann ist es so, ja. Und bei manchen Frauen gibt es auch keine Veränderung.
Und klärt man darüber auf, dass das eine theoretische Nebenwirkung ist, wenn man eine Pille verordnet?
Sollte man, ja. Das ist natürlich mit der Pille, meine Erfahrung ist jetzt zum Beispiel auch, dass die jüngeren Frauen und den Mädchen gar nicht mehr so gerne die Pille nehmen derzeit. Das hat wahrscheinlich auch verschiedene Gründe. Einerseits sind Hormone was Böses geworden fast, ja, also sind verpönt. Da muss man aber auch ein bisschen aufklären. Das war ja damals eine Revolution für die Frauen in den 60ern, dass es die Pille gab, ja, dass sie endlich mal was hatte, was sie selber in der Hand hatte und nicht abhängig von den Männern war. Und jetzt geht's wieder so manchmal ein bisschen einen Schritt zurück, dass die jungen Frauen sich dann wieder abhängig machen. Und das bespreche ich dann. Und dann muss man abwägen zwischen Nutzen und Schaden. Ja, also wenn jemand ganz sicher nicht schwanger werden möchte, haben wir einfach nicht viel Möglichkeiten. Ja, dann kann man sagen, gut, immer definitiv mit Kondom, aber das funktioniert nicht immer. Das rutscht dann ab oder reißt oder wie auch immer. Und wenn das eine 18-, 19-Jährige ist und die sagt, also darf auf keinen Fall passieren, dass ich schwanger werde. Oder ich frage dann, was ist denn, wenn sie schwanger werden? Diese Frage müssen sie sich einfach beantworten bei der Verhütungsmethode. Und dann muss man die Vor- und Nachteile der Pille besprechen.
Und so, was jetzt der Trend ist, auch Kupferkettchen oder Kupferball?
Das sind ja, auch ja, das sind Formen der also Spirale, also was dieses Kupferschirmchen ist, die sogenannte Kupferspirale. Jetzt gibt es diese Kupferkette, gibt es schon ganz lange. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz ein Fan davon. Die haben wir schon in den 90er Jahren eigentlich ausprobiert. Und die kann dann auch mal da so rausrutschen, einfach so ein Fädchen mit so aufgefädelten Kupfer. Ja, genau. Und jetzt dieser Kupferball. Also ich habe jetzt im Moment, muss man mal abwarten, noch nicht so die lange Erfahrung mit dem Kupferball. Das sind einfach Methoden, denke ich, die ein bisschen sich unterscheiden von der Kupferspirale. Da gibt's Vor- und Nachteile, stärkere Blutungen oder Schmerzen oder und so. Das muss man dann einfach besprechen.
Also individuell.
Ja, genau. Mhm. Also für manche passt es gar nicht. Mhm. Und da findet man aber meistens eine Lösung.
Jetzt haben wir noch eine ganze Reihe Zuhörerfragen, die wir jetzt ein bisschen wie in der Sprechstunde abarbeiten.
Okay. Ja.
Also relativ kurze Antworten, aber trotzdem, also, ne?
Ja.
Das ist schon sehr vielfältig. Zum Beispiel, es gibt jetzt die HPV-Impfung, also die Impfung gegen humane Papillomviren, schon länger für Mädchen, jetzt seit letztem Sommer auch für Jungs. Ist denn da die Krebsvorsorge überhaupt noch notwendig, war die eine Frage?
Ja, das ist eine gute Frage. Also der Abstrich zeigt frühe Veränderungen. Die Impfung hilft nicht gegen alle Viren, die auf dem Muttermund sitzen können. Das heißt, ist es so, die Frauen mit Gebärmutterkrebs haben über 90% die Viren, aber andersrum ist es nicht so, dass alle, die Viren haben, Krebs bekommen. Aber die Impfung gibt es jetzt schon über einige Jahre. Ich habe das verfolgt. Ich war anfangs kritisch, jetzt bin ich zuversichtlicher. Ich glaube, frühzeitig geimpft hilft es. Aber ganz ersetzen tut es die Krebsvorsorge nicht, weil es in der Krebsvorsorge ja auch um Brust und andere Organe geht.
Mhm. Und dann gibt es natürlich die Impfkritiker, die sagen, das ist nur von der Pharmaindustrie promoted und das hätte auch schlimme Risiken. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, da haben wir gerade beim Kongress drüber gesprochen. Also das ist also die Risiken und die Beispiele, die es am Anfang der Impfung gab, die ist halt sehr schnell empfohlen worden. Aber es ist eigentlich widerlegt worden. Also die Frauen, die da Nebenwirkungen hatten, die hatten andere gesundheitliche Probleme. Ich selbst habe auch keinerlei Nebenwirkungen erlebt bei Frauen, bei Mädchen, die ich geimpft habe.
Also ich würde sagen,
das kann man gut impfen, wenn jemand gesund ist und keine chronischen Erkrankungen hat.
Und das empfehlen Sie auch tatsächlich, Jungs und Mädchen?
Inzwischen empfehle ich es. Ich war, wie gesagt, anfangs noch vorsichtig und jetzt habe ich das verfolgt über die vielen Jahre und ich bespreche das mit den Müttern, die Töchter haben und ich empfehle es eigentlich auch jetzt, ja.
Ein Familienvater fragte, wie soll man denn jetzt die Mädchen aufklären, damit die mit 14 nicht schwanger werden? Wie stellt man das an? Das gilt natürlich eigentlich auch für Jungs, die Frage. Und dann auch in dem Zusammenhang Pille danach, das ist ja jetzt rezeptfrei für die Jugendlichen käuflich.
Endlich, ja, genau.
Können Sie da kurz noch was zu sagen?
Also die Pille danach ist seit 2 Jahren jetzt endlich rezeptfrei, muss ich sagen. Erhältlich, finde es was Gutes und Richtiges. Ich war in der Schweiz, da gibt es schon seit 20 Jahren ohne Rezept und da haben sich die Deutschen schwer getan. Also die Mädchen können direkt, nachdem es passiert ist, mehr oder weniger in die Apotheke gehen und bekommen das Medikament. Das ist auch ganz gut verträglich und auch empfehlenswert. Die Aufklärung, glaube ich, passiert heutzutage unter den Jugendlichen fast selbst. Also die lesen und schauen viel und schauen YouTube. Und ich habe so einen Eindruck, ich habe ja auch 3 pubertierende Jungs im Alter von 13, 15 und 17. Und wenn ich denen was vom Kongress mitbringe, mit irgendwelchen Aufklärungsbroschüren, das finden die natürlich lächerlich. Und die wissen schon relativ viel. Ich glaube, man unterschätzt sie. Ich glaube, die Jugend von heute weiß schon ziemlich viel.
Also kann man den Vater entlasten?
Also ich denke, man sollte das ruhig ansprechen, aber vielleicht nicht so geheimnisvoll. Einfach mal ganz offen drüber sprechen und dann merkt man schon, was sie wissen.
Mhm. Brustimplantate ist jetzt auch ein neuer Trend, auch schon bei ganz jungen Frauen, die ihre Brüste optimieren wollen, vergrößern, die Form verändern. Was halten Sie davon und wie gefährlich ist das im Hinblick auf Vorsorge, ob man da überhaupt noch jeden Krebs erkennen kann?
Ja, also sagen wir mal so, es ist ja ein häufiger Wunsch, sich zu optimieren, weil die Brust einem nicht gefällt. Ich hatte mal eine Patientin, die hat zu ihrem 18. Geburtstag von der Mutter geschenkt bekommen, dass sie eine Brustimplantate bekommt. Das fand ich dann schon so ein bisschen fragwürdig und da habe ich gedacht, uiuiui, was ist das für eine Botschaft? Also auch da muss man die Frauen ernst nehmen, wenn die drunter leiden, dann kann das für manche hilfreich sein, dann finde ich das auch in Ordnung. Man muss einfach das für sich gut überlegen, weil Sie schon richtig angesprochen haben, wie gehe ich dann mit Krankheiten um? Kann man Brustkrebs erkennen? Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Allerdings wird in der Regel dieses Kissen, dieses Implantat unter den Brustmuskel gelegt und nicht, also dann ist ja der Muskel und das Drüsengewebe noch tastbar und es geht dann schon. Und es gibt immer wieder mal Probleme mit diesen Herstellern von den Implantaten und dass sie dann reißen und so. Da gibt's natürlich immer mal schwarze Schafe, aber im Großen und Ganzen sind die Implantate ziemlich gut geworden.
Aha, Sie sehen nicht so viele Fibrosen, also Einkapselungen und sowas?
Eigentlich kann man das, es gibt natürlich da immer mal so Billighersteller oder auch Frauen, die dann irgendwo hinreißen, weil es da billig ist, da muss man einfach vorsichtig sein. Das ist natürlich auch ein großer Markt, ein großes Geschäft. Aber in der Regel sind es gute Implantate, die bei uns erhältlich sind. Da hätte ich jetzt nicht so Sorge.
Nächste Frage. Wie reinige ich mich untenrum? Ist eine Intimwaschlotion sinnvoll?
Nein. Ganz klare Antwort. Ich sage immer, möglichst nur Wasser und sonst gar nichts. Sie sind ja die Hautärztin. Also ich habe das Gefühl, die waschen sich manchmal da die ganze Flora kaputt. Und das, davon rate ich eigentlich ab.
Da sind wir uns einig. Das hätte ich jetzt auch geantwortet. Wie toll.
Genau.
Ja, sehr gut. Dann das große Thema Hormone. Sie haben es ja schon vorhin ein bisschen anklingen lassen. Das hat viele beschäftigt. Soll ich Hormone in der Postmenopause nehmen? Wenn ja, wie ist es mit dem Krebsrisiko und wie ist es mit Anti-Aging?
Ja, also seit 18 Jahren gibt es die Ergebnisse einer großen amerikanischen Studie, die sogenannte WHI-Studie mit 16.000 Frauen von dem amerikanischen Gesundheitsamt mit vielen, 360 Millionen Dollar gefördert und dann nach einigen Jahren abgebrochen, weil gezeigt wurde, dass die Frauen, die Hormone nehmen in den Wechseljahren, die waren allerdings ein bisschen älter schon, also nicht direkt im Wechsel, aber dann sozusagen in der Postmenopause, dass die, wenn die langfristig genommen werden, ein erhöhtes Schlaganfall, Thrombose und auch Brustkrebsrisiko, leicht erhöhtes Risiko haben für Brustkrebs und Lungenembolien, also Veränderungen im Blutgefäßsystem. Und da gab es eine große Aufruhr in Deutschland und Diskussion und vehemente Zweifler an diesen Ergebnissen aus meiner Berufsgruppe, was mich eigentlich ärgert, weil die Fakten eigentlich klar sind. Und jetzt ist eigentlich das Fazit daraus, man kann Hormone geben, aber nur bei Beschwerden, nur eine begrenzte Zeit. Und das hat man früher in den 80ern, haben die Frauen so in unserer Großmuttergeneration einfach mal die Hormone bekommen ohne Beschwerden und dann 10, 20 Jahre genommen und das sollte man eigentlich nicht mehr tun. Also da ist eigentlich die Lage klar. Es gibt einfach Frauen, die leiden stark unter Wechseljahrsbeschwerden. Und da kann man darüber sprechen, was ihnen helfen könnte. Es ist Bewegung, Ernährung, vielleicht ein bisschen mehr Pausen einbauen in den Alltag.
In Ihrem Buch haben Sie auch naturheilkundliches Traubensilber, Kerze und
pflanzliche
und so.
Sachen. Also genau, das ist einfach wichtig, dass man erstmal all diese Dinge bespricht. Was könnte ihnen helfen? Und wenn nichts hilft, gebe ich auch eine Hormontherapie. Ja, es ist keine Ersatztherapie, weil denen fehlt ja nichts, das ist ein natürlicher Prozess, aber man kann ihnen da ein bisschen helfen und man muss einfach über die Risiken aufklären. Also die Frau sollte auch nicht rauchen und nicht übergewichtig sein, sonst steigt das Schlaganfallrisiko oder Thromboserisiko. Und dann muss man abwägen, ist es das Richtige für die Frau oder nicht. Aber es ist nicht verboten, aber es sollte zeitlich begrenzt und gering dosiert sein.
Es gibt ja die Anti-Aging-Mediziner, die sagen, nein, dann sieht die Frau viel jünger aus, außerdem kriegt sie weniger Osteoporose und die Gefäße bleiben auch elastischer. Das sind ja alles eigentlich tolle Nachrichten.
Ja, das wären tolle Nachrichten, aber mit den Gefäßen, das wurde da gerade in dieser großen Studie ja nicht nachgewiesen, dass es so ist. Und wir werden einfach alle älter, wir müssen uns dem stellen. Und da hilft, glaube ich, den meisten nicht wirklich was. Wir müssen das akzeptieren, dass wir älter werden, dass die Haut schlechter wird. Manche Dinge kann man verändern und manche Dinge sind auch richtig, wenn man sie für sich verändern möchte. Das möchte ich auch gar nicht bewerten. Aber zu suggerieren, dass wir der ewige Jungbrunnen sind und so weiter, das ist ja eigentlich eine veraltete Sichtweise, würde ich sagen. Wir sind heute sowieso viel fitter mit 60 oder 70. Also ich habe Patientinnen, die sind so fit. Und wenn man sagt, wie war ihre Großmutter mit 70, die war einfach alt. Und wir sind jung geblieben mit 50, 60, 70. Und da können wir, glaube ich, schon sehr dankbar sein. Aber trotzdem werden wir das nicht aufhalten können. Mhm. Ja, die Haut altert, wir altern, die Organe altern, unser Geist und so weiter. Also da kann man manches probieren, aber man sollte nichts Falsches suggerieren. Die Patienten, glaube ich, haben es verdient, dass man ihnen da das richtig sagt, ja. Also was da passiert und was da auch passieren könnte.
Die Hormonspirale wird oft belegt. Der Hersteller behauptet, oder die Hersteller behaupten, das sind nur lokal wirksame Hormone. ich als Hautärztin, kleiner Einschub, weiß, das ist Levonorgestrel, das kann Hautbeschwerden machen, Pickel, Akne, fettige Haut, Haarverlust. Wohl wirken diese Hormonspiegel aber auch im Körper. Wie ist Ihre Einstellung zur Hormonspirale?
Die Hormonspirale ist ja, glaube ich, also ich nehme es an, dass sie deshalb entwickelt wurde, weil das Pendant dazu, nämlich die Kupferspirale, den Nachteil hat, dass sie verstärkte Blutungen bewirkt. Und Frauen, die sowieso schon eine starke Periode haben, die leiden dann darunter. Und dann hat man eben dieses Gestagen an diese Spirale ummantelt mit dem...
Das Gelbkörperhormon.
Das Gelbkörperhormon, genau. Mhm. Und das bewirkt eben, dass die Schleimhaut da nicht so stark abgeblutet wird. Es gibt einfach sensible Menschen und die spüren vielleicht einen geringen Anteil im Blut. Ob das immer die Nebenwirkungen auch sind, die dadurch bewirkt sind. Es gibt ja ganze Foren mit Gegnern der Hormonspirale, da bin ich auch vorsichtig. Also ich finde, das muss man auch da besprechen. Für die eine Frau ist das was und für die andere ist es eben nichts. Ja, wenn die ängstlich ist, dann muss sie ja keine Hormonspirale bekommen. Und wenn sie sagt, ich möchte aber keine Blutung haben oder möglichst wenig Blutung, dann kann das auch mal ein Segen sein für jemand. Also das sehe ich gar nicht so dogmatisch. Also ich finde, da muss man schauen, was ist für die jede Patientin passend.
Ein ganz neuer Trend ist natürlich die Menstruationstasse. Was sagen Sie als Frauenärztin dazu?
Finde ich eine gute Entwicklung oder Erfindung. Also ich habe den Eindruck, dass die Frauen davon profitieren. Und zwar, das ist ja so ein Silikonbecher, den man sich einführt. Erstens fasst er viel mehr Blut. Zweitens ist die Scheide nicht so trocken, weil die Tampons, die saugen alles auf. Und die Frauen leiden dann oft darunter, dass sie dann so eine fast brennende, unangenehme Scheide nach der Periode haben. Und außerdem ist es ökologisch gut. Man kann es wieder auswaschen und nochmal benutzen. Also es hat viele Vorteile. Ich kenne eigentlich keinen Nachteil davon. Außer die Frau möchte das nicht da in sich in die Scheide tun.
Aber wenn man so unterwegs ist im Restaurant und dann da auf dem öffentlichen Klo das Ding ausschütten und ausspülen
muss. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also wenn kein Waschbecken in der Toilette ist, dann ist natürlich der Wechsel ein bisschen schwierig. Aber das Volumen ist viel größer als beim Tampon. Sie müssen dann schon eine wahnsinnig starke Periode haben, dass so ein Abendessen nicht klappt. Ja. Also da gibt es verschiedene Größen und das muss man vorher ein bisschen lernen, den Umgang damit, welche Größe passt. Aber das kann man natürlich nicht in der Toilette öffentlich auslernen. Ich denke, das kann man jetzt niemandem zumuten. Aber irgendwie kriegen das die Frauen gut hin.
PMS, was ist das eigentlich? Hat das was mit Hormonen zu tun oder mit Psyche oder ist das eine Erfindung?
PMS heißt ja prämenstruelles Syndrom, also das Befinden vor der Menstruation. Das ist, glaube ich, kein Mythos. Es ist einfach eine veränderte Hormonlage bei der Jungen oder bei der Frau, die noch ihre Periode hat. Und da fühlen sich manche Frauen anders und fühlen sich auch oftmals nicht gut und haben Kopfschmerzen und sind gereizt und sagen, jetzt weiß ich, mein Mann sagt schon wieder, du hast schon bald wieder deine Tage und so. Das ist eine Schwankung im natürlichen Zyklus. Und manche können damit gut umgehen und andere leiden darunter. Und da gibt's so pflanzliche Mittel, die das vielleicht so ein bisschen lindern können. Mönchspfeffer ist zum Beispiel sowas. Aber man kann auch sagen, versuchen Sie vielleicht in der Zeit, wenn Sie das schon wissen, dass Sie ein bisschen mehr Bewegung haben, dass Sie Dinge machen, die Ihnen gut tun, dass Sie das so ein bisschen auffangen können. Also insofern, es ist ja eine Beschreibung von Beschwerden, es ist kein Krankheitsbild, würde ich sagen. Es ist eine Beschreibung von Symptomen.
Zur Endometriose, vielleicht können Sie auch kurz erklären, was das eigentlich ist. Hat jemand nicht nur Beschwerden während der Menstruation, sondern auch zu anderen Phasen und aber auch in der Schulter, weil irgendwie ein Herd, also ein verstreutes Gewebe im Bereich des Bauches ist, Zwerchfells ist. Was können Sie zur Endometriose sagen, damit man mal weiß, was das eigentlich ist?
Also das ist eine ganz schwierige Beschreibung von ist es eine Krankheit oder ich würde sagen, es ist auch eine Symptombeschreibung. Also Endometriose heißt einfach, dass das Endometrium ist die Schleimhaut in der Gebärmutter und da sind einzelne Schleimhautinseln im Körper verteilt. So, wie kommen die da hin? Die Theorie ist, man weiß es nicht ganz genau, dass mit der Periode nicht nur diese Schleimhaut nach außen geschleudert wird und abgeblutet wird, sondern durch die Eileiter zum Beispiel in den Bauchraum geworfen werden kann. Und dann mit jedem Zyklus, weil diese Schleimhaut ist hormonabhängig, und mit jedem Zyklus schwillt die Schleimhaut an und blutet praktisch auch ab. So, und das ist jetzt bei der Endometriose, die kann man nur durch Bauchspiegelungen feststellen in aller Regel. Lässt sich mit dem Ultraschall eigentlich nicht feststellen, außer es hat so eine Zyste gebildet. Also am Eierstock bilden sich dann so Zysten, so Hohlräume und dann blutet es immer da rein und dann öffnet man diese Zyste und dann sind es die sogenannten Schokoladenzysten, weil diese Flüssigkeit, dieses Blut sieht so schokoladig aus, wie so flüssige Schokolade. Und das kann man manchmal im Ultraschall sehen, aber die Herde kann man nicht sehen. Und jetzt ist es so, dass die Frauen mit jeder Periode extreme Beschwerden haben können. Andererseits ist es so, dass Frauen, die endometriose Herde haben, die man zufällig zum Beispiel feststellt bei einer Bauchspiegelung, ist mir auch schon in meiner operativen Zeit so gegangen, und man fragt die danach und sagen die, nö, ich habe ganz keine großen Beschwerden. Also diese Endometriose ist eine Beschreibung und man muss damit sehr vorsichtig sein, damit die Frauen sich damit nicht krank fühlen. Manche sagen sogar, ja, dann können sie nicht schwanger werden und so. Das ist wirklich, das sollte man einfach nicht tun, weil es ist eine Beschreibung von einer Situation, die wieder erstens abheilen kann, die auch Beschwerden machen kann, ja. Und dann muss man das herausfinden, aber man muss zurückhaltend sein. Mhm. Man darf das nicht anhaften. Ich habe Frauen, die sagen, ja, mein Arzt hat gesagt, ich kann nicht schwanger werden, ich habe Endometriose. Das ist natürlich fatal, ja, also eine junge Frau.
Ein Glaubenssatz, der gar nicht so
das kriegt die natürlich nicht mal im Kopf raus, wenn man das ihr sagt. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein.
Das finde ich eine tolle Nachricht, nämlich, dass man Diagnosen nicht von Mensch zu Mensch gleich bewerten kann und dass jeder eigentlich auch eine Chance hat mit einer Diagnose und eine Diagnose auch nicht immer gleich das Schlimmste bedeutet.
Das ist ja auch das Schöne an der Medizin. Ja. Sie ist nicht in Stein gemeißelt und auch bei schweren Erkrankungen muss man natürlich offen damit auch umgehen oder die Wahrheit sagen, aber man kann immer dazu sagen, der Mensch ist ein Individuum und es gibt immer wieder Verläufe, die uns hoffnungsvoll machen.
Mhm. Zum Abschluss, was sind Ihre drei wichtigen Tipps für uns Hörerinnen?
Ja, also ich würde sagen, das Vertrauen in den Körper zu haben, ist was ganz Wesentliches. Also nehmt euch selbst wahr, aber auch ganz normal, ja, also nicht alles überbewerten und nachschauen und nachlesen. Also so das spüren, was ist, aber sich nicht nur damit beschäftigen und auch schauen, was tut uns gut, was tut einem gut, dass man auch wieder mal so ein bisschen die schönen Dinge genießen kann. Ein Punkt ist sicherlich zu schauen, mit welchem Arzt kann man ein gutes Verhältnis aufbauen, wo fühlt man sich aufgehoben. Das ist, denke ich, ein wesentlicher Punkt. Unser Leben ist ja sehr schnelllebig und dieser Drang zur Selbstoptimierung und zum Perfektionismus, den muss man sicherlich überdenken. Ich denke, dann geht es einem besser, wenn man im Alltag wieder einfach sich auf die schönen Dinge berufen kann. Und viele beschäftigen sich zu sehr mit sich selbst. Das ist so der Tipp, würde ich sagen. Seid mal ein bisschen offener und ein bisschen lebenslustiger. Und die Partnerschaften sind schwierig für viele. Auch da muss man sagen, entweder muss man sie dann verändern oder man muss es dann lassen. Also, aber immer nur jammern und nichts tun, das hilft auch nicht. Also da muss man, glaube ich, einfach für sich ein bisschen weiterdenken und überlegen, was kann ich denn an mir verändern und nicht immer anderen.
Sagt Dr. Silke Bartens, Frauenärztin und Autorin von Frauensprechstunde, einem großartigen Werk über die Frauenheilkunde. Alles, was wir heute nicht geschafft haben, finden wir in dem Buch, aber das war schon mal ein richtig toller, interessanter Ritt. Vielen Dank dafür.
Danke sehr, dass ich kommen durfte. Vielen Dank.
Das war Wir müssen reden, Frau Doktor. Ein Podcast von Argon Lab und der Verlagsgruppe Drömer-Knauer. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast kostenlos abonniert, weiterempfehlt und ihn in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Folge hört ihr hier...
Es ist gerade bei Männern natürlich viel akzeptierter, was Körperliches behandeln zu lassen und zu sagen, jetzt habe ich Rückenschmerzen und da geht es zum Orthopäden und das ist eine handfeste, sozial akzeptierte Erkrankung, als zu sagen, ich habe einen Burnout und ich gehe zum Psychologen oder zum Psychiater. Also Rücken ist auch ein Burnout des Körpers in vielen Fällen.
Bis dahin,